geht's.
Hallo.
Hi du. Nathalie hat schon ganz viel erzählt, ich muss sie stoppen, weil wir wollen jetzt ja ins Mikro sprechen und nicht auf Mikro. Aber los geht's ja immer mit unserer fantastischen Begrüßung. Ich habe mir was Neues ausgedacht. Nathalie, hör mal zu. Also, meine Begrüßung lautet: Herzlich willkommen zu Don't Call Me Mutti, dem Podcast für Menschen und Mütter, die sich nicht auf eine einzige Rolle festlegen wollen.
Gefällt mir gut.
Okay. Dann kommt es über uns, Pia und Nathalie. Wir sind Pia und Nathalie, obviously. Gemeinsam haben wir ein Sixpack an Kindern zwischen, merke ich mir nie, 2 und 28 und uns trennen 21 Jahre. End of Einleitung.
Bald trennen uns kurz 22 Jahre, ne? Du hast bald Geburtstag.
Ja, und dann du
ich
noch
knapp
nicht.
Danach. Ich dann noch nicht. Da bin ich noch einen Tacken jünger erstmal und dann geht's wieder hinterher.
Ja, genau, so.
Meine Tochter sagt gerne, also die Mama, die ist 33 und der Papa wird 35. Und ich mag diese Denkweise, dass sie da so eine Altersspanne nochmal reinbringt.
Ah, okay. Ich bin faul, ich rechne mein Alter immer ab, praktisch ab Neujahr. Und dann habe ich immer so 5 Monate, bin ich ein bisschen älter, als ich bin. Und den Rest stimmt's wieder.
Naja, wenn, ja.
Ja.
Wie geht's dir?
Ach, mir geht's fantastisch.
Schön.
Ja, ja, wir haben ja festgestellt, ich bin solarbetrieben. Deshalb sind meine Akkus voll.
Das ist deine Jahreszeit.
Ja, ist echt meine Jahreszeit. Und ich hatte auch gestern einen richtig, richtig guten, vollen Tag mit so viel verschiedenen Sachen. Den mochte ich wirklich gerne. Es hat damit angefangen, dass ich bei so einem Praxistreffen bin. Ich hole jetzt weiter aus. Ich hatte 23, eine fiese OP, vor der ich richtig Panik hatte. Und wirklich Todesangst. Also ich hatte echt richtig, richtig Angst, dass ich die nicht überlebe, weil die war langwierig, die war nervig. Also die war nicht todesgefährlich, don't worry. Also es war eigentlich alles gut, aber ich hatte große, große Angst. Und die war auch lange vorher geplant. Und deshalb begab es sich, dass ich bei so einem Sterbebegleitungskurs reingerutscht bin, weil ich dachte mir, Pia, okay, du musst jetzt dich mit dem Thema Tod auseinandersetzen.
Weil, Moment, nur damit ich das noch verstehe, weil du diese Angst hattest, nicht weil das eine realistisch begründete Angst war.
Naja, ich wollte mich ja nicht selber beim Sterben begleiten, ich wollte mich mit dem Thema Tod auseinandersetzen in so einem sicheren Setting. Also habe ich mich zu diesem Kurs angemeldet und habe mich damit auseinandergesetzt und dachte, ja dann, ob ich dann wirklich Sterbebegleitung mache, steht ja auf dem anderen Blatt, weiß man nicht. Aber die Frau, die das geleitet hat, war dermaßen überzeugend und hat uns alle so mitgerissen, dass ich das jetzt mache. Seit einem guten Jahr. Habe schon verschiedene Leute begleitet und ist alles auch ganz anders, als man sich so vorstellt. Man denkt, man sitzt so am Bett von einer röchelnden Person, die weise letzte Worte spricht. So ist es nicht. Du begleitest echt jemand auf seinem letzten Weg. Aber egal, jedenfalls hat man da so ein Treffen. Wir haben immer Leute, die das machen, treffen sich dann regelmäßig einmal im Monat. Das war am Vormittag. Ich bin nach Benrad mit dem Fahrrad gefahren, es war schönes Wetter. Meine Akkus haben sich aufgeladen, ich war begeistert. Ich bin nach Hause gekommen, ich hatte Arbeit, ich habe viel Arbeit gehabt, ich habe die alle geschafft. Am Abend habe ich dann auch noch Rechnungen geschrieben, was ich hasse Rechnungen zu schreiben, weil das ist immer so fitzelig und ich mag es nicht. Das habe ich auch noch gemacht. Danach war Chorprobe und dann habe ich gut geschlafen. Das heißt, wenn die Pia aufgeladen ist. Das ist so ein schöner Tag.
Ich bin vollkommen erschlagen. Also okay, du hast erst dich mit Trauerbegleitung beschäftigt und dann Rechnung geschrieben und dann noch gesungen.
Nee, zuerst Trauerbegleitungsaustausch, dann gearbeitet, dann Rechnungen geschrieben, dann gesungen. Kabam.
Ja, das muss ich jetzt erstmal kurz wirken lassen. Okay. Ja, ausgeglichener Tag,
ja,
würde ich sagen.
Ja, war ein richtig,
ne,
schöner, guter Tag.
Viele Facetten abgedeckt. Ja, dann pass auf. Ich habe dir auch was mitgebracht, womit ich mich gerade emotional beschäftige, weil ich frage mich jetzt mal selber, wie es mir geht. Mir geht's ganz gut.
Entschuldige, ich hätte es machen sollen. Nathalie, und wie geht's dir denn?
Pass auf. Womit ich mich gerade auseinandersetzen muss, ja, seit wir uns das letzte Mal gesehen haben, seit der letzten Aufnahme, hat sich Folgendes zugetragen. Ich habe ein Auto. Also es ist wichtig erstmal, dass mein Auto tagelang oder sogar wochenlang manchmal rumsteht, ja. Und ich habe dann aus Gewohnheit, das habe ich irgendwie so angeeignet, also gucke ich immer, wenn ich da vorbeilaufe, weil das parke ich schon bei mir in der Nähe und auch so, dass das Wege sind, die ich ab und zu mal lang gehe, ne. Weil letztendlich denke ich mir immer noch gut, draußen an der Straße in einer größeren Stadt parken, dass wir da nicht einfach nur Kratzer reinfährt.
Ja,
oder so, ne?
Jetzt muss ich dich unterbrechen und fragen und vorgreifen. Also, bei uns ist auch so, wir haben ein Auto, ich fahre nicht damit. Ich habe einen Führerschein, aber ich kann nicht Auto fahren. Ich finde Autofahren auch irgendwie überschätzt. Aber ich freue mich, wenn es Leute in der Familie gibt, die das können. So.
Die dich fahren.
die mich fahren. Aber wir fahren praktisch nicht oft. Und das ist der Punkt, weil wir haben erkannt, dass wenn das Auto länger steht, dann geht nämlich die Batterie leer. Bei uns zumindest.
So lange steht's nicht. Ich meine nur, ich brauche es nicht regelmäßig.
Okay.
Also und deswegen checke ich es regelmäßig.
Und ich dachte, jetzt ist eine Batteriegeschichte kommt. Jetzt wollte ich dir gerade sagen, du musst es regelmäßig abklemmen, so wie mein Mann das macht. Immer wenn er dann am Samstag einmal zum Großeinkauf fährt, klemmt das danach ab. Und dann steht es wieder bis zum nächsten Großeinkauf. Aber das ist jetzt nicht die Geschichte, sorry.
Das ist nicht die Geschichte. So, weiter. Und genau, gehe dann die Tage da in die Stadt oder zumindest an meinem Auto vorbei. Ne?
Ich suche dein Auto.
Gehe erstmal da lang. Und wir hätten auch jeden anderen Weg gehen können. Das war jetzt einfach Gewohnheit, dass wir da lang gehen. Und dann denke ich, ach, Moment, ich habe ja gar nicht nach meinem Auto geguckt. Und guck. Und denke ich, ja gut, ich kann gar nicht danach gucken, es ist weg. Und das ist erstmal dieser Schock von wegen, das passiert ja nie. Ne? Dann denkst du, ach ja klar, ich habe diesmal da und da geparkt. Jetzt war aber, manchmal darf man in dieser Straße nicht parken. Häufig schon, aber manchmal eben nicht. Und deswegen weiß ich ganz genau, ich habe in den letzten Tagen immer wieder geguckt, ob da Schilder stehen oder nicht.
Ja.
Und da standen jetzt weder Schilder noch Autos. Ich erstmal zu jemandem hin, der da gearbeitet hat. Hallo, guten Tag, mein Auto ist weg. Wie kann das denn sein? Hier sind keine Schilder, ne? Also das, und er so, kann ich mir jetzt auch nicht erklären, weil hier darf man eigentlich stehen, ne? Ein einzelnes Auto stand da ja. Aber ich weiß auch noch heute Morgen, so ganz, ganz, ganz früh morgen wurde abgeschleppt. Ich sag, kann ich mir jetzt nicht erklären? Okay, geht zu seinem, wie heißt das, Vorgesetzten oder so,
ja,
ne? Genau, und der sagte, ich weiß, es wurde irgendwie was abgeschleppt, aber mehr kann ich Ihnen auch nicht sagen. Fragen Sie mal hier vorne, da stand da gerade ein Streifenwagen, gehen Sie mal zur Polizei. Ich, mit meiner Tochter an der Hand auch, ne? Ich hatte ja eigentlich versprochen, wir gehen und da und dahin in die Stadt. Und ich sag, du, es tut mir so leid.
Es war aber, Nachmittag dann praktisch.
Ja, ne, ich sag, es tut mir so leid, aber du musst verstehen, das Auto ist weg und das ist jetzt ein Problem. Das müssen wir jetzt irgendwie rausfinden. Und sie so, ja, Mama, ja, das kann ich verstehen. Ich so, oh mein Gott, okay. So. Wir zu dem Polizisten hin, ich sage, hallo, guten Tag, mein Auto ist weg. Und er so, dann rufen Sie mal die 110. Und ich dachte, okay, das ist jetzt irgendwie für andere Notfälle. Ja. Aber gut, ruf die Nummer an. Wieder das gleiche Spiel. Ich sage, mir haben zwei Leute bestätigt, da darf man stehen. Ich kann es mir jetzt nicht erklären. Geb da mein Kennzeichen durch. Und er sagt, ja, das haben wir abgeschleppt. Ich sage, warum? Ja, das kann er mir jetzt gerade nicht sagen. Ich sag, muss ich das bezahlen? Das kann er mir auch nicht sagen. Aber er schreibt sich jetzt meine Nummer auf und nochmal meinen Namen und so und dann kriege ich einen Rückruf von der Stelle, die das bearbeitet. Ich dann erstmal, ich sag, komm, ja gut, dann gehen wir jetzt halt in die Stadt, das, was wir eh vorhatten. Was soll ich denn jetzt machen? Zumindest weiß ich, es wurde nicht gestohlen, sondern nur gestohlen von der Polizei. und dann kriege ich einen Anruf eine halbe Stunde später. Hallo, guten Tag. Hier ist der Leiter der so und so Mordkommission und da, wo ihr Auto geparkt hat, gab es einen Vorfall und wir mussten das abschleppen zur Spurensicherung.
Wie cool ist das denn?
Oh, das findest du cool?
Ja, irgendwie schon. Also es ist besser, als wenn du jetzt streiten musst, dass die dein Auto unrechtmäßig abschleppen musste, zahlen musste, nicht zahlen. Das ist ein wichtiges Indiz. Ich hoffe, sie wischen schön ab, was drauf ist.
Ja, und dann habe ich, ich sage, okay, lassen Sie mich das kurz sacken lassen. Okay, ist es kaputt? Nee, zumindest nicht so, dass es in den Akten irgendwie steht. Ich sage, okay, und was muss ich jetzt machen? Ja, sie müssen jetzt gar nichts machen. Sie müssen jetzt warten, bis wir sie anrufen, damit sie das zurückhaben können. Und dann, sie müssen das natürlich auch nicht bezahlen und dies, das. Ich sage,
Nathalie,
ja, okay.
Fantastisch. Du brauchst dich jetzt wochenlang hoffentlich nicht um dein Auto zu kümmern. Das ist im Gewahrsam der Polizei. Die passen drauf auf. Die putzen es dir vielleicht schön und dann kriegst du es wieder.
Also ja, das wäre halt eine Frage. Die wollte ich jetzt nicht am Telefon stellen, aber das wird eine Frage sein, wenn ich es irgendwann abhole, muss ich vielleicht nochmal zur Reinigung damit? Und was haben Sie da eigentlich gefunden? Also ich habe natürlich mit meiner Tochter überlegt, dass die wahrscheinlich nach Fußabdrücken geguckt haben, ne?
Nach Fußabdrücken? Ich habe gedacht, das
mit
ist vielleicht...
Mit meiner sechsjährigen Tochter überlegt, dass wir wahrscheinlich...
Okay.
Ne?
I get it now.
Klar, das kann sein. Ich habe ihr da ein bisschen mehr auch erzählt, weil ich weiß, dass sie das schon so versteht und handeln kann, was der Vorfall war.
Weißt du, was der Vorfall war?
Ja.
Haben die von der Polizei dir das erzählt?
Ja, also da, wo ich jetzt war und zu dem Zeitraum, wo die dann abgeschleppt haben, kann man sich das dann erschließen mit Zeitungsartikeln.
Aha, interessant.
Und ich habe dann meiner Tochter gesagt, ne, weil sie macht das, muss ich ja unbedingt im Morgenkreis erzählen. Ich sage, ja, okay, ja gut, kannst du machen, klar, ist eine geile Story. Ich werde dann wahrscheinlich auch kurz den Erziehern sagen, dass das auch so stimmt. Ja. Und ich meinte, dann lass aber vielleicht ein paar Details weg für die kleineren Kinder.
Ja.
Ne? Ja. Und dann habe ich auch noch zu dem am Telefon gesagt, ich sage, gut, jetzt, wo ich mich wieder gefangen habe, ich möchte auch noch kurz klarstellen, mir ist absolut bewusst, dass das nur ein Auto ist und ein Gegenstand und das, womit Sie sich jetzt beschäftigen, viel gravierender und viel ernster ist. Und das ist mir klar. Am Ende des Tages ist es nur ein Ding. Und das ist jetzt, ich freue mich natürlich, dass es nicht kaputt ist, aber es wäre jetzt nur ein Gegenstand gewesen.
Ja.
Alles gut. Und ich bin natürlich gleichzeitig trotzdem froh, dass es nicht kaputt ist. Ne? Aber ja, und da habe ich jetzt immer mal wieder so Momente, wo ich denke, oh mein Gott, das ist wirklich passiert.
Ja.
Dann laufe ich irgendwie die Straßen lang und mein Auto ist nicht da und denke so, ah, wo ist mein Auto? Ach ja, oh nein. Ah,
die Polizei hat es in ihren Fingern.
Oh mein Gott.
Wischt und rubbelt da rum.
Ne? Habe ich auch gesagt. Also, that's the first.
Echt krass, ja. Und für dich nochmal anders, weil du jetzt, ja, du wohnst ja in der Innenstadt, ich ja nicht. Für mich sind Dinge, die in der Innenstadt passieren, ja, so out of the world, wenn ich dann da reinkomme. Messerfreie Zone, denke ich, ja, ich wohne offensichtlich in der messervollen Zone.
Höchst kriminell, oder?
Genau.
Hochburg.
Ja.
Wahnsinn.
Ja.
Naja, dahin geht meine emotionale Reise gerade, dass ich denke, oh mein Gott, mein Auto, wo ich drin sitze, wo meine Kinder drin sitzen, war jetzt Teil eines Vorfalls, was einer Spurensicherung bedarf. Irgendwie komisch.
Ja, wirklich komisch. Du kannst es ausräuchern mit Salbei oder irgendwelchen Kräutern, ironisch oder unironisch.
Ja, soll ich es einmal kurz streichen, wenn ich das dann wieder habe?
So,
hey, geht's dir gut, alles okay, was hast du gesehen?
Ja.
Ja. Aber das habe ich dir mitgebracht als kleinen Einstieg.
Ja, danke. Also da haben wir uns ja gegenseitig fantastische Geschichten gerade erzählt.
Aber was ich noch mitgebracht habe, wir haben unsere Kategorie. Ich habe ein Fundstück für dich.
Wunderbar. Raus damit.
Und zwar hat dieses Fundstück mich wieder gefunden, diesmal. Das wurde mir nämlich zugeschickt bei Instagram. Und da geht es um...
Einfach im Feed oder jemand hat es dir geschickt?
Jemand hat es mir geschickt.
Jemand hat
es
mir geschickt.
Nee, es wurde mir zugeschickt.
Mhm.
Und da geht es um Regretting Motherhood.
Mhm.
Sagt dir das was?
Of course. Also ist allerdings erst nach meiner Zeit passiert.
Ja.
Also, dass man so drüber gesprochen hat. Aber ich fand es ein interessantes Thema und ja, hau mal raus, bin gespannt.
Ist jetzt erstmal wieder ein englischer Begriff.
Ja.
Das zieht sich ja so durch bei uns.
Ja.
Ich weiß auch gar nicht, wie ich das jetzt genau übersetzen würde, weil auch wieder das Konzept, was dahinter steckt, ist jetzt nicht unbedingt das Bereuen der Mutterschaft. Aber pass auf, ich lese dir das mal vor, ja?
Okay.
Ich bin Mutter und bereue. Nicht, weil ich meine Kinder nicht liebe, sondern weil ich mich selbst nicht mehr wiedererkenne. Sie sind klug, lustig, empathisch und manchmal fordernd, laut, gnadenlos. Sie holen das Beste aus mir raus und das Schlimmste. Ich liebe sie, aber ich liebe nicht, was das Muttersein aus mir macht. Müde, reizbar, wie eine kaputte Version meiner selbst. Was mich zerreißt, sind nicht meine Kinder, es sind die Erwartungen. Von außen, von innen. Als müsste ich mit der Geburt auch eine Heilige werden. Statt Erfüllung kam das langsame Verschwinden. Ich wurde zur Funktion, zum Trost, zur Ordnung, zur unsichtbaren Hand, die alles hält und sich selbst vergisst. Ich habe lange gebraucht, um zu verstehen, ich darf das so empfinden, ich darf trauern um das Leben, was ich verloren habe und trotzdem lieben, was daraus entstanden ist. Ich bin nicht die Mutter, die es genießt in Anführungsstrichen. Ich bin die, die zweifelt. Die sich selbst neu zusammensetzt, aus Schuld, Liebe, Wut und Hoffnung. Ich bin hier, nicht perfekt, aber ehrlich.
Ich muss jetzt dazu sagen, du hattest mir das schon geschickt, dass ich es mir anschaue. Ich hatte drüber gelesen, das war halt so ein typisches Instagram-Dingens, wo man so weiterklicken kann. Und da habe ich es mir einfach durchgelesen und fand es schon nachvollziehbar. Aber als du es mir jetzt vorgelesen hast, war das eine ganz andere Sache. Da war es wirklich richtig berührend.
Dankeschön.
Ja, da steckt dann plötzlich so ein Mensch dahinter. Weißt, in so einem Instagram-Feed hast du ja tausende Leute, die um Aufmerksamkeit schreien. Ich habe ADHS, ich habe das, ich leide darunter und das finde ich schön und das habe ich gekauft. Und wenn du es mir sagst, dass es eine echte Emotion von dir ist, dann kriege ich Gänsehaut und dann finde ich es auch sehr, sehr berührend.
Ich muss dazu sagen, das ist jetzt nichts, was ich jetzt selber irgendwie teile oder fühle. Also ich fühle das nicht, aber ich habe mich da auch schon mal so ein bisschen zu eingelesen. Ich habe da auch schon mal mit anderen Leuten drüber gesprochen, die das vielleicht ein bisschen mehr fühlen. Ich kann mich da reinfühlen. Mhm. Also ich würde jetzt nicht sagen, das ist was, was heißt, aber ich glaube, da ist dann, das kann man gar nicht so gut übersetzen, wie das, was eigentlich der Begriff ist.
Ja, aber ich wollte auch dir nicht unterstellen, dass du das jetzt fühlst, sondern es ging wirklich,
unterstellen?
Ja, keine Ahnung. Ich wollte einfach nur sagen, es ist echt ein Unterschied, ob du das liest in so einem Feed mit ganz vielen verschiedenen anderen Sachen oder ob ein Mensch dahinter steckt.
Ja, und ich finde, das sind alles valide Punkte.
Absolut.
Also es ist krass zu sagen, ich bereue die Mutterschaft, aber diese Dinge, die dann da genannt werden, sind natürlich valide Sachen. Ich finde, der Begriff passt eigentlich gar nicht und ich finde den Begriff ein bisschen reißerisch.
Ich dachte auch immer, dass der das eigentlich umschreibt, dass es wirklich Frauen sind, die jetzt feststellen, sie sind keine glückliche Mutter, sie wären lieber keine Mutter gewesen.
Mhm.
Das dachte ich. Ich habe mich nicht eingelesen. Also ich kenne nur den Begriff. Weiß, dass es dazu dann Bücher und Diskussionen gab, aber ich dachte wirklich immer, das sei sowas, dass du wirklich tatsächlich bereust, dass du dich dafür entschieden hast, Kinder zu kriegen, weil das ist ja auch a way of no return, du hast die dann.
Ja, gibt's bestimmt auch.
Ja.
Aber ich glaube, das ist so ein riesiges Feld auch wieder. Also eigentlich das, was die jetzt da beschrieben hat, die Person, diese ganzen Gefühle, das würde ich jetzt irgendwie gar nicht unter diesem Begriff zusammensetzen, sondern das sind erstmal generell valide Punkte, finde ich, die man haben kann. Und da ist dann auch wieder die Frage, was kommt da eigentlich, also das ist doch viel Druck von außen, oder?
Also ich muss nochmal zurückspulen. Als ich das gelesen habe, als du es mir geschickt hast, habe ich das alles gelesen mit dem Gefühl, ja und jetzt? Ich meine, das ist alles völlig normal. Das ist genau das, was man fühlt, wenn man Kinder hat, man ist überfordert, man denkt sich manchmal, man wird viel lieber eine Cat Lady sein mit einem faden Bürojob. Ich würde nach Hause kommen, ich hätte mein Zimmer für mich, ich hätte einfach Ruhe. Das ist ganz, ganz normal. Ich habe einfach zuerst gedacht, was ist jetzt der Punkt dran?
Ja, und das ist auch so eine Haltung, die haben viele auch wieder online und vor allem in den Social Media, allen möglichen Kanälen eigentlich, dass Leute dann da hingehen und sich denken, und jetzt? Und dann danach denken, und das sage ich jetzt auch nochmal, und kommentieren dann, und jetzt? Und dabei ist es ja auch wieder sowas, was dahinter steckt. Und
ja, würde ich ja nicht machen.
Nee, ich weiß, aber es gibt genug, die das machen. Und dann entstehen ja auch wieder irgendwelche Konflikte und keine Ahnung, anstatt dass man das vielleicht ein bisschen mehr auch mal reflektiert. Ne? Weil man kann ja auch auf jeden Fall seine Kinder lieben und gleichzeitig überanstrengt sein oder gewisse Freiheiten irgendwie vermissen. Oder.
Natalie, ich würde es umformulieren. Es wird so sein, dass es wirklich anstrengend ist und dass deine Kinder dir auf die Nerven gehen zu Zeiten und dass du denkst, du hättest jetzt echt lieber mal 10 Minuten in Ruhe am Klo, ohne dass jemand kommt und schreit, Mama, der und der hat mich gehaut und der macht das und das. Das ist völlig normal. Es ist ein gleichzeitig überfordernder und gleichzeitig manchmal sehr, sehr langweiliger Job. Und gleichzeitig ist es richtig cool.
Und findest du dann, dass dieses Regretting Motherhood, sollte das ein Konzept sein? Weil ich habe jetzt das Gefühl, das macht viel mehr ein Problem aus was eigentlich kein Problem ist. Weil wenn man einfach sagen könnte, hey, das mag ich nicht oder das mag ich nicht am Muttersein zum Beispiel. Ich möchte schon gerne alleine auf Toilette gehen und es stört mich. Dann ist es ja okay. Warum muss man das unter so einem dollen Begriff überhaupt zusammenfassen? Kann man nicht einfach sagen, klar, es gibt viele schwierige Punkte. Manche finden das schwierig, manche nicht. Manche mögen das sogar, aber muss man das so benennen?
Also, ich habe wieder meine Hausaufgaben nicht gemacht. Ich weiß nicht, wo der Begriff herkommt. Vielleicht war das mal, wahrscheinlich war es ein Buch, das jemand geschrieben hat. Mit dem Titel nehme ich mal an.
Das weiß ich jetzt auch nicht, aber ich meine, das ist ja was, was einem so begegnet. Da muss man sich ja jetzt nicht rein recherchieren. Das ist ja was du dann bei Instagram siehst oder wo auch immer.
Ja, so als Hashtag.
Dann wird dir das in den Feed irgendwie so reingespült und dann denkst du, okay, und man liest das, also Regretting Motherhood, okay, krass, du bereust die Mutterschaft, okay, und muss das sein überhaupt?
Ja, ich weiß, und wenn man jetzt zum Beispiel davon herkommt, dass man sich nie erlaubt hat zu sagen, ich finde es schwierig, dann ist es wieder befreiend.
Mhm.
Wenn alle anfangen zu sagen, ich bereue es total und ich mag gar nicht Mutter sein, dann ist es wieder eine komische Sache, oder? Dann hast du recht, dann ist es ein wirklich krasser Begriff für ein normales Phänomen. Jedem gehen seine Kinder mal auf die Nerven.
Ja.
Aber wenn du davon ausgehst, dass es Zeiten gab, wo du nie und nimmer zugegeben hättest, dass du Schwierigkeiten hast, dass du deine Kinder mal anschreist, dass bei dir nicht perfekt ist, dann ist es wieder eine befreiende Sache.
Ja, nehme ich.
Nimmst
du? Ist auf jeden Fall mal ein guter Ansatz, darüber nachzudenken, ne?
Ja. Worüber jetzt genau? Meinst du, ob du es bereust?
Naja, nee, nicht das Bereuen, einfach mal zu akzeptieren, dass manche Dinge schwierig sind und man kann eben gleichzeitig das schwierig finden und dann trotzdem andere Dinge lieben oder auch akzeptieren, dass manche gewisse Teile, die dir selber leicht fallen, selber als schwierig empfinden.
Ja.
Und wie geht man damit um? Wie reagiert man auch? Weißt du, wenn dir jetzt eine Freundin sagt, du, ich bereue das irgendwie, vielleicht ist dann nicht der erste Impuls zu sagen, was? Sondern zu sagen, oh nein, du Arme, lass mal drüber reden. Ja. Oder was genau meinst du? Weil vielleicht ist es auch viel differenzierter. Also jetzt nicht, dass man der dann sagt, nein, das fühlst du gar nicht. Überleg doch mal, so fühlst du eigentlich. Sondern einfach mal das ein bisschen zu ordnen im Kopf.
Zu sehen, dass das auch gibt. Ja, ich glaube, da ist unser Unterschied in dem, wo wir in der Familie stehen. Bei mir ist es schon sehr, sehr, sehr lange her. Ich kann mich fantastisch daran erinnern, wie es war.
Mhm.
Aber es ist halt einfach auch vorbei. Und das ist auch eine Botschaft, die ich hiermit auch weiter verteilen möchte. Das geht vorbei, Leute.
Ja, man kann sich auch wieder die Tage füllen mit Trauer, Rechnung und Singen, ne?
Genau.
Und mehr.
Genau.
Wenn man richtig geladen ist.
Richtig. Im positiven Sinn.
Pia, worüber wollen wir heute sprechen?
Tja.
Erzähl mal allen anderen, die das noch gar nicht wissen.
Ach, ich muss es jetzt erzählen. Oh Gott, dabei hat man uns überhaupt nicht richtig über das Schlagwort geeinigt. Wir wollten ungefähr drüber reden, ob man alles haben kann, so als großes Thema. Und dann muss man definieren, was alles ist. Du hattest dir überlegt, Kinder und Karriere, so
genau,
in
diese Familie Richtung. Und Arbeit, ne?
Familie und Arbeit finde ich viel positiver als Kinder und Karriere.
Ja, Familie und Arbeit. Pass auf, ich steig mal ein mit einer These, ja, zum Anfang und zwar...
Im Anfang war das Wort von Natalie.
Ja, pass auf, was jetzt kommt. Es ist auch wieder zu der letzten Folge wieder ein vielleicht sprachtheoretischer Hintergrund, ne? Weil es heißt ja viel, wie kann man Familie und Beruf vereinen? Das war ein Riesenthema während den Corona-Zeiten. Und generell ist es ja auch einfach, zumindest jetzt in meiner Generation, Ding. Du musst es jetzt nicht mehr unbedingt vereinen, weil deine Kinder, die sind alt genug. Und da ist jetzt meine These, Familie und Beruf kann man nicht miteinander vereinen, weil man das nicht vereinen kann. Man kann das priorisieren und man kann es unterschiedlich gewichten. Aber du kannst nicht Familie und Beruf vereinen. Ist das nicht vielleicht das Kernproblem? Diese Denkweise. Es ist nicht vereinbar, meiner Meinung nach. Man kann nur andere Prioritäten setzen und das unterschiedlich in deinem Leben gewichten und irgendwie balancieren.
Das finde ich schon echt schlauen Ansatz. Ich bin zum ähnlichen Punkt gekommen. Als ich über das Thema nachgedacht habe, habe ich gedacht, man kann sowieso nie alles haben. Es ist in jedem Bereich eine schlechte Idee. Bei einem All-You-Can-Eat-Buffet kannst du nicht alles haben, das geht schlecht aus. Und im Leben geht es ebenso schlecht aus. Man kann nie alles haben, weil die Ressourcen begrenzt sind.
Und warum reden wir heute drüber? Weil es uns aber suggeriert wird.
Richtig. Und das finde ich einen großen Fehler und einen sehr seltsamen Punkt. Jetzt sage ich mal, pass auf, Natalie, ich habe dir was mitgebracht. Und zwar habe ich rumrecherchiert und habe erkannt, dass es seit 1977 erst... ist es den Frauen erlaubt, dass sie arbeiten gehen und irgendwas anderes machen, weil bis 1977 ist, wenn die in einer Familie gelebt haben, ist davon ausgegangen geworden, dass wenn die Frau arbeitet, dann kann die ja ihre Arbeit nicht zu Hause machen.
Logisch.
Logisch, gell? Aber das ist, finde ich, wenn man kann jetzt schreien und sagen, boah, das ist total unfeministisch und schrecklich, aber es ist insofern klug, als es die Arbeit sieht, die die Frau in der Familie tut. Der Mann sagte vor 1977, ich habe keinen Bock, ihr zu helfen, was anderes zu tun, wenn sie rausgeht und Geld verdient. Also wenn sie rausgeht und Geld verdient, dann müssen wir das absprechen. Und wenn sie mir verspricht, dass sie trotzdem meine Hemden bügelt, dann kann sie das machen. Das finde ich ja fast schon einen faireren Zugang, als zu sagen, ihr könnt alles haben, wir haben Kinderbetreuung ohne Ende. Und dann machst du es halt irgendwie am Abend oder das kriegst schon unter einen Hut. Das finde ich viel unfairer und falscher, als zu sagen, ja du, das ist richtig viel Arbeit, was du da zu Hause leistest. Die Kinder und den Haushalt und Kochen, und es war damals auch schwerer, gab es nicht so viele schöne technische Geräte, aber ich finde das einen validen Punkt.
Aber jetzt gehen erstmal alle Alarmglocken an, meine auch.
Ja.
Wer bezahlt das denn? Und die Frau ist abhängig vom Mann.
Ja, klar.
Und das maximal.
Ich will überhaupt nicht sagen, dass
ich will
es einmal
gesagt haben.
Ja, klar. Ich will nicht sagen, dass das ein gutes Konzept ist. Ich will nur sagen, dass hinter dem zumindest die Sichtweise steht, es gibt jede Menge Arbeit, die soll bitte die Frau unbezahlt machen, weil wenn sie rausgeht, dann bleibt Arbeit liegen.
Also du willst sagen, die Arbeit hatte Wert.
Genau, die Arbeit wurde gesehen.
Und heute wird sie das nicht mehr.
Nein.
Das stimmt. Und was ist passiert? Das frage ich mich. Also ich meine, dieser Wandel von Frauen wollen bezahlt arbeiten gehen. Und sie waren ja auch arbeiten. Nach dem Krieg waren sie arbeiten. Mhm. Dann war alles wieder aufgebaut. Mhm. Und dann hieß es, okay, danke, bye. Und ihr könnt jetzt wieder zurück, zack, zack, zack. Mhm. An den Herd. Und dann machst du ein Kind und noch eins. Und dann bist du schön busy und bügelst mir die Hemden. Mhm. Wie gesagt, und dann möchte man arbeiten gehen, auch bezahlt. Man möchte seine Unabhängigkeit. Und wie konnte das passieren, dass dieser Wandel parallel dann auch dem Mann mehr Hausarbeit nicht zu geben? Dass es halt automatisch mehr auch auf ihn fällt.
Genau.
Wieso ist das nicht passiert? Wieso müssen Frauen jetzt beides machen?
Ja, wenn ich das wüsste. Ich glaube, das sind auch unterschiedlichste Aspekte. Einerseits ist, glaube ich, wirklich so der Blick, den die Gesellschaft auf Männer hat, oder? Männer sind ja teilweise auch arme Hunde, weil die dürfen gewisse Dinge ja gar nicht so machen. Die dürfen nicht heulen, die dürfen nicht schwach sein, die sind eher in der Ernährerrolle drin. So,
ich habe
so ein bisschen
gedacht, oh Gott, Pia, dürfen die etwa nichts mehr sagen?
Nein, die dürfen alles sagen. Aber es ist schon immer noch das Bild, das man ihnen gibt.
Das Muttersöhnchen und der kleine Mann, ne?
Ja, genau.
Um mal aus der letzten Folge das wieder aufzugreifen.
Ich glaube, ich mache mich da so unbeliebt. Es gibt dann auch den Effekt, dass Mütter, wenn die dann ihre Kinder geboren haben, dann haben die ganz eine enge Verbindung zum Baby. Und dann müssen die im Prinzip sagen, ich bin hundsmüd, mach du jetzt bitte den ganzen Kram. Ich weiß, ich still das Baby, dann bringst mir es, aber ich kann jetzt nicht mehr. Das machen Mütter leider gar nicht so oft. Also es gehört sich ausgeredet. Was können wir uns teilen? Wie können wir es uns aufteilen? Ich glaube, das passiert vielleicht zu wenig.
Mhm. Ja.
Das ist ein Punkt. Ein anderer Punkt ist, dass Männer immer noch mehr verdienen, machst du nichts.
Ja, das ist auch ein Problem. Ne? Also ich bin auch total dafür, dass ich mehr Väter-Elternzeit nehme und das ist ja auch erwiesenermaßen förderlich für das Kind und für die Beziehung.
Und für die Väter.
Und ja, genau. Und gleichzeitig guckt man natürlich, wo am meisten Geld reinkommt. Ne? Und das ist so schade, aber klar, so. Es muss ja irgendwie, man muss ja irgendwie die Rechnung bezahlen und das macht man natürlich lieber mit 500 bis 1000 Euro mehr.
Mhm.
Vor allem, weil ja auch das erste Baby oder überhaupt die ersten Jahre sind ja auch so teuer. Dann brauchst du zig Windeln und immer wieder neue Klamotten und ne, wem erzähle ich das?
Mhm.
Das ist doch schade. Und andererseits, wenn man mal in anderen Ländern guckt, denke ich manchmal auch, müssen wir irgendwie halt auch so einen Tacken dankbar sein, dass wir das jetzt so haben, wie wir es haben. Weil ich finde auch ganz viel, also wenn man mal überhaupt über die ganze Welt vergleicht, dann kriegen wir ja auch schon viel zum Beispiel an Sozialleistungen, wo ich mir denke, in anderen Ländern gibt es das halt gar nicht. Da ist so jeder für sich selbst. Und da muss man doch schon mal schauen, Mensch, haben wir ein Glück, dass das hier ein Sozialstaat ist, wo es bestimmte Dinge gibt. Und ich finde, da kann man auch gar nicht sagen, ja, aber da ist ja der Staat für verantwortlich, weil in anderen Ländern ist es halt gar nicht so. Findest du nicht?
Doch. Ich versuche nur zu überlegen, was ich dazu denke.
Ja, es ist natürlich schwierig auch. Ich habe das Gefühl, wir sagen immer ganz oft, oh, ist ein großes Thema und ein schwieriges Thema. Die suchen wir uns ja auch aus.
Ja.
Aber ich weiß gar nicht, ob das jetzt so förderlich auch ist, dann irgendwie zu denken, boah, jetzt kriegen wir so wenig Geld in einem ersten Elternjahr und dann liest man halt immer wieder über die ganzen Frauen in den USA, die dann halt so richtig sich ganze Kühlschränke anlegen an abgepumpter Milch, weil die halt überhaupt gar keine Elternzeit haben und auch keinen Mutterschutz und dann quasi nach 5 Tagen am besten wieder arbeiten gehen, weil sonst überhaupt gar kein Geld reinkommt, kann man doch auch mal erstmal hier sitzen und sagen, das habe ich anders, was ein Glück.
Ja, also ich glaube auch, dass so ein dankbarer Blick auf das, was man hat, ist immer gut. Weil man kann immer irgendwo hingucken, irgendwer hat immer die größere Wohnung, irgendwer hat immer eine bessere Situation. Aber zu gucken und zu schauen, okay, das läuft bei uns richtig gut, eigentlich reicht uns das. Es ist diese Es-reicht-Mentalität, ist, glaube ich, richtig gesund, um gute Entscheidungen zu treffen. Weil man dann einfach auch finanziell weniger abhängig ist. Wenn du große Träume hast, dann musst du halt auch dafür arbeiten.
Ja,
und wenn du aber mit weniger zufrieden bist, dann hast du mehr Zeit. Und um Dinge zu tun, die dich täglich erfreuen. Also das ist jetzt auch so eine große philosophische Kiste, die ich da aufmache. Aber ich glaube, das ist manchmal ganz klug, sich in die Richtung Gedanken zu machen. Was brauche ich eigentlich wirklich?
Trotzdem wollen wir da heute drüber sprechen, weil selbst wenn du dann in der Situation bist, es ist ja trotzdem schwierig. Da kann man sich denken, so zum Glück habe ich das den ganzen Tag lang und das ändert ja irgendwie auch nichts an der Tatsache, dass man weiterhin gestresst ist wegen, vielleicht reicht das Geld nicht. Oder wenn man dann eben wieder mit Kindern arbeiten geht. Ne? Also ich habe den Eindruck, was ich auch so im Freundes- und Bekanntenkreis und so mitbekomme, dass es ja doch immer die Frauen sind, die Familie und Beruf vereinen müssen, wo ich ja sage, das geht nicht, sondern die eben gucken müssen, wie können sie das Muttersein und die Arbeitnehmerinsein ausbalancieren, während Männer diesen Stress irgendwie nicht so haben. Und das habe ich auch den Eindruck, liegt auch häufig daran, dass die Frauen dann in dem weniger gut bezahlten Job sind, dementsprechend dann weniger Stunden machen und dann aber viel mehr Stunden machen.
Du, das habe ich genau statistisch rausgesucht.
Ah ja.
Ja, Männer sind pro Woche 8,25 Stunden länger erwerbstätig als Frauen.
Im Beruf.
Im Beruf. So. Frauen machen pro Woche 9,47 Stunden mehr unbezahlte Arbeit als Männer.
Das ist ja gemein, ne?
Ja. Das heißt, unterm Schnitt, wenn man jetzt die bezahlte und die unbezahlte Arbeit addiert, dann arbeiten Frauen ab 18 pro Woche eine Stunde 22 mehr als Männer. Das ist vom Statistischen Landesamt NRW rausgefunden worden. Also das ist real, das ist Fakt. Mhm.
Ja, das ist dann auch eine gefühlte Wahrheit, aber stimmt irgendwie auch. Ne? Ja. Also das kann ich auch wirklich nur so bestätigen. Ausnahmen bestätigen die Regel, ne, immer. Aber warum ist das so? Hast du da jetzt die Antwort gerade konkret?
Ich habe eine gemeine Antwort und ich glaube, mich werden alle steinigen. Es gehören immer zwei dazu, kann ich nur sagen. Einer, der es macht und einer, der es mit sich machen lässt. Jetzt.
Schwieriger Take.
Ja, schwieriger Take, oder?
Weiß ich nicht. Also man ist da ja irgendwie schon in so einem festen System auch, ne? Also das ist ja, der eine verdient am Anfang, selten verdienen beide genau gleich. Und wenn man so systematisch dann schon da so reingesteckt wird in diese Schubladen, wie viel Willen und Energie muss man aufbringen, um da wieder rauszukommen?
Ich glaube, ich hole jetzt ganz, ganz weit aus und erzähle Geschichten von früher. Es war einmal, meine Mutter und mein Vater, die waren beide Lehrer, haben genau gleich Geld, mehr oder weniger gleich viel verdient. Aber meine Mutter war so gestrickt, dass sie war so katholisch sozialisiert, sie hat immer das so geguckt, dass mein Papa das alles recht war. Wenn der irgendwas kaufen wollte, dann wurde auch ihr Geld dazu genommen. Sie ist mir nicht als wahnsinnig selbstständige Person erschienen. Also in ihrem Job total. Aber wenn mein Vater irgendeine Idee gehabt hat, dann hat sie geschaut, dass er glücklich ist und dann wurde es unterstützt. Das war so, was ich als Kind mitgekriegt habe. Meine Mutter hatte eine Freundin. Die hatte mehrere Kinder. Ihr Mann hat einen guten Job gehabt. Sie hat nichts gemacht. Die war ein wahnsinniger Freigeist.
Hat und sie nichts gemacht oder war es bezahlte unbezahlte
Arbeit? Es war unbezahlte Arbeit. I'm so sorry. Sie war zu Hause mit den Kindern, aber sie hatte auch, sie war wirklich gut situiert, sie hatte Hilfe im Haushalt, also der ging es eigentlich gut. Und die war aber ein wahnsinniger Freigeist und hat einfach gemacht, was sie wollte, an ihrem Mann vorbei und hat das Geld ihres Mannes genommen, um es irgendwelchen Menschen zu spenden. Die hat coole Dinge gemacht. Mein Vater hat sie total gehasst, weil er immer fand, das ist ein super schlechter Einfluss auf meine Mutter. Ich hätte mir immer gewünscht, dass die noch mehr Einfluss auf meine Mutter hatte. Was Klein Pia gelernt hat, war, wie du umgehst in der Partnerschaft, ist total in deinem Kopf. Das hängt nicht vom Geld ab.
Ja. Das ist jetzt
das
Learning?
Das ist jetzt mein Learning.
Ja, aber was macht man dann daraus?
Man sagt, wenn man nicht mehr kann, auch wenn man den ganzen Tag zu Hause war und kein Geld verdient hat, sagt man am Abend, wenn der Mann nach Hause kommt, du, ich kann nicht mehr. Bitte nimm jetzt das Kind, ich gehe jetzt eine Runde laufen.
Ja, und dann sagt er, ich kann auch nicht mehr, ich gehe jetzt laufen und geht. Und dann?
Dann muss ein Gespräch geführt werden.
Und das wird dann abgeblockt? Und dann?
Eieiei.
Weißt du? Ja. Also das muss man, da musst du halt jemanden haben, der das mitmacht.
Aber du hast den Menschen doch gewählt.
Es gibt ja auch genug Beziehungen, wo das, weiß ich nicht, da kommt das Kind jetzt nach 1-2 Jahren oder genug Stories, wo es dann hieß, jetzt sind sie verheiratet und auf einmal lässt er sich irgendwie gehen oder keine Ahnung. Ich glaube nicht. Also wie lange musst du jemanden erstmal kennen, um all diese Facetten annehmen zu kennen? Und auch...
Aber die Situation ist ja für alle neu.
Ja, genau.
Das ist
eine neue Situation.
Und deshalb kann man gemeinsam lernen, oder? Man kann gemeinsam versuchen, Dinge so zu machen, dass es gut für beide ist. Und dafür braucht es Kommunikation.
Also da brauchst du ja auch jemanden, der gleich gestrickt ist wie du. Und
nein.
Ich glaube, in sehr vielen Partnerschaften und Ehen und kurzweiligen Beziehungen und wie auch immer, da bist du mit jemandem aus verschiedenen Gründen und es passt und irgendwie so. Aber so im Kern die gleichen Werte zu vertreten, ist, glaube ich, nicht so oft.
Ich rede nicht von gleichen Werten.
Naja, aber das ist ja, na klar, das ist ja ein gleicher Wert. Also wenn beide finden, na klar, du hast jetzt auch viel gemacht mit den Kindern heute und ich nehme dir das jetzt ab, dann vertritt dein Partner ja den gleichen Wert wie du, dass er sagt, unsere Aufgaben hier sind, das ist jetzt ebenbürtig hier und du hast das auch verdient, dich auszuruhen. Und ich glaube, dass es sehr viele gibt, die dann sagen, meine Arbeit ist wichtiger als deine oder ich bin hier der Mann, ich verdiene das Geld. Und ich glaube auch, das sind so Konflikte und so Dynamiken, die erst mit dem Kind entstehen. Das ist so eine neue Situation. Und ich kann das Zitat nicht mehr, das war schöner formuliert, aber dass es die eine Sache ist, ein Paar zu sein und dann Familie zu sein, was komplett neu ist. Und das kannst du vorher nicht wissen, wie das ist. Und wenn du das dann hast und erstmal drin steckst, entweder entwickelt ihr euch in die gleiche Richtung, das wäre die freudigere Richtung dann. Oder beide denken sich, oh mein Gott, und haben verschiedene Art und Weisen, mit Stress umzugehen. Und wenn das dann auch noch clasht, dann ist nicht so schön. Und dann entsteht sowas, dass dann einer von beiden sagt, ich gehe jetzt joggen und morgen gehe ich auch wieder joggen, weil ich müde bin oder ich verdiene das Geld. Das heißt, ich trage dazu bei, dass du das Bett hast, in dem du schläfst. Und ich glaube, sowas kannst du vorher nicht wissen.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass man in einer Beziehung, die irgendwie auf Wertschätzung basiert, solche Dinge nicht ausdiskutieren kann. Weil es kann ja sein, dass der Partner sich darauf versteift, er muss jetzt joggen gehen. Aber dann würde ich versuchen zu erklären, dass ich wirklich nicht kann, dass es auch für seine Kinder nicht gut ist, dass ich total am Limit bin. Oder dann sage ich, okay, wenn das so ist, dann müssen wir uns was anderes überlegen und dann muss man einfach versuchen, Lösungen zu finden. Aber du kannst es doch nicht einfach laufen lassen und sagen, ja okay, er verdient das Geld, er darf jetzt joggen gehen, ich sitze zu Hause und heul in meine Handtasche.
Ich kenne Beispiele, wo sich die Partnerin mit dem weniger Geld und den Kindern zu Hause so daran arrangiert. Ja, kenne ich. Und das sind dann...
Wenn es für sie okay ist, ist
nein,
es ja viel...
Nein, aber was soll sie machen?
Reden.
Naja, aber es bringt ja nichts. Du brauchst ja zwei Leute zum Reden. Weißt du, wenn der Partner dann weggeht... Was willst du dann reden? An die Wand?
Das ist echt schrecklich. Sowas kann ich mir ganz, ganz schlecht vorstellen.
Ja, und dafür hat man dann Freundinnen auch, dass man sowas aufarbeitet. Aber Das kenne ich schon.
Ja. Also ich kenne es selbstverständlich auch von mir, dass ich gehadert habe, dass ich meinem Mann gesagt habe, bitte komm rechtzeitig nach Hause. Und er kam dann wieder nicht rechtzeitig, weil irgendwas wieder im Büro war. So. Aber daran haben wir uns halt irgendwie auch gerieben und uns dann näher kennen. Er weiß, wie ich tick, ich weiß, wie er tickt. Und ich habe dann Strategien entwickelt, wie ich irgendwie damit umgehen kann. Also Lösungen gibt es dann schon.
Das gibt es schon, aber da müssen beide auch bereit sein. Und ich meine, da habe ich jetzt keine Statistik rausgeholt, aber Ehen werden ja links und rechts an jeder Ecke geschieden.
Jede zweite in Ballungszentren.
Na guck. Und das hat ja auch seine Gründe. Und ich meine, was machst du dann? Und das ist übrigens auch ich habe da nämlich einen Artikel zugefunden, wo ich schon finde, das setzt schon im Kern an, das ist schon problematisch. Ne? Ich habe nämlich gesucht, Familie und Beruf vereinen. Mhm. War ich schon geladen, wo ich das gesucht habe. Mhm. Ich dachte, das geht ja gar nicht. So, und habe dann aber gefunden, 5 Tipps. Und dachte ich mir,
Da guck
das
mal jetzt,
kann ich wirklich nicht glauben, dass man diese 5 Tipps braucht. Und das fängt schon an, meine Wut, an dem Titelbild, dem die diesen Artikel gegeben haben. Das ist eine Frau am Laptop mit Kind auf dem Schoß. Kind hat was zu essen in der Hand. Der Mann sitzt daneben, zeigt ihr irgendwas auf dem Handy und beide lachen. Und ich denke mir...
Ich möchte es anschauen.
Ah ja.
Hä?
Aber habe ich gut beschrieben, ne?
Ja, hast du gut beschrieben.
Und da habe ich schon gedacht, Mann, nimm das Kind und lass die Frau arbeiten und lass die in Ruhe mit deinem Handy.
Mhm.
Die will das jetzt nicht sehen wahrscheinlich. Mhm. Die muss da jetzt irgendwas am Laptop machen.
Mhm.
Oder wenn sie was am Laptop macht, dann nimm zumindest das Kind.
Mhm.
Fand ich jetzt schon mal irgendwie eine fragwürdige Auswahl für den Artikel. Und dann sind das eben solche Tipps. Erstmal kann man das überhaupt gar nicht so verallgemeinern. Das finde ich schon schwierig zu sagen, ja, Pia, du kannst Familie und Beruf vereinen, indem du nämlich mit deinem Kind auf dem Schoß arbeitest und der Mann sitzt daneben. Das heißt, alle sind zusammen, die Familie ist da, während du arbeitest. Das ist dann vereint, aber das geht ja gar nicht.
Mhm. Irgendwie habe ich ständig das Bild vor Augen, Familie und Beruf vereinen ist so eine alte Vorstellung, wenn am Bauernhof alle...
Familienbetrieb,
die Kinder schlafen in den Ackerfurchen und keine Ahnung, die Oma sitzt und strickt und der Mann ist am Feld und die Frau und irgendwie sind alle zusammen oder so ein Handwerksbetrieb. Ich glaube, das ist vielleicht auch so ein Bild aus uralter Zeit. Und ich fürchte... dass Corona und diese ganzen Remote-Geschichten, die haben diesen Traum, glaube ich, wieder so ein bisschen erweckt. Du bist ja zu Hause, du kannst ja jederzeit irgendwie nach deinen Kindern gucken, aber dass das überhaupt nicht funktioniert.
Meinst du, das ist was Neues?
Ja, ich glaube schon.
Also vor Corona waren wir noch keine Familie. Also meine Tochter ist 2019 geboren, ne? Die ist 6. Und ein Jahr danach fing das an.
Mhm.
Deswegen... kann ich gar nicht so einen Vergleich ziehen.
Ja, also bei mir war es lustig. Ich bin von Anfang an, habe ich so einen Schummelweg gewählt, weil ich, seit ich Familie habe, habe ich versucht, Familie und Beruf zu vereinen, indem ich freiberuflich zu Hause gearbeitet habe. Das war, und deshalb kann ich mir so gut vorstellen, wie wichtig es ist, dass die Gesellschaft so ein bisschen dich unterstützt und weiß, was Sache ist. Weil all die Jahre, wo ich das gemacht habe, hat keiner verstanden, was ich tue. Nee, die wussten, ich bin zu Hause und zu Hause zu sein war keine Arbeit.
Mhm.
Ich wurde zu seltsamen Zeiten angerufen von Menschen, die irgendwas von mir wollten. Und ich habe dann gesagt, du, ich arbeite. Und die haben nicht verstanden, was ich da tue. Das war sehr schwer zu kommunizieren. Deshalb glaube ich schon, dass es eine gesellschaftliche Geschichte ist. Wenn mehr Dinge bekannt sind, wenn mehr Konzepte irgendwie, wenn die Leute mit den Konzepten mehr anfangen können, dann werden die Leute auch besser unterstützt. Also ich habe jedenfalls Jahre lang saß ich zu Hause, habe Dinge getan, von denen keiner gewusst hat, was macht die da, bis dann Corona kam. Und dann kamen diese ganzen Artikel wie, wie überlebt man im Homeoffice? Du musst dich anziehen, du musst Strukturen schaffen, tralala. Und dann erst habe ich angefangen zu sagen, ich arbeite im Homeoffice und alles so, aha. Und dann war ich im Nachhinein ganz stolz, dass ich all die Jahre diese Homeoffice-Geschichte gewuppt habe.
Du hast quasi den Trend schon gelebt, als alle anderen noch ins Büro gegangen.
Genau. Und ich habe aber erfahren, wie blöd es ist, wenn du irgendwas lebst, wovon keiner eine Ahnung hat, was du da eigentlich tust.
Mhm.
Und das war schon gut zu vereinen, weil wenn ich da saß und es kam ein Anruf, XY hat sich gerade übergeben, kann nach Hause kommen, dann sagst du, ja, kann er. Weil du bist zu Hause, du musst nicht irgendwo hin wegrasen und dem Arbeitgeber verklickern, dass du jetzt weg musst. Also das war schon gut.
Ja, das ist auf jeden Fall ein Vorteil.
Ich habe dich total unterbrochen. Du warst ärgerlich über diesen Artikel.
Ja, das war jetzt so der erste Punkt von dem, was du auch gesagt hast. Du meintest ja, kann man das nicht im Vorfeld irgendwie planen oder halt sich so überlegen, wie man das dann machen will.
Ich habe es nicht geplant, sage ich gleich. Ja,
das war ja, da fängt es ja schon an. Und das ist auch der erste Tipp von diesem Artikel. Man soll das halt im Vorhinein planen. Und das finde ich schon gemein. Weil jemand, der jetzt denkt, boah, wie kriege ich das hin, der liest das und denkt, gut, jetzt bin ich aber nun mal in der Situation. Das
ich hab's
hilft
nicht
mir
geplant.
Null.
Danke für nichts.
Genau, danke für nichts. Was ist denn das jetzt für ein erster Tipp? Das auch noch als ersten Tipp zu nehmen, als Einstieg zu sagen, Entschuldigung, das hättest du dir bitte vorher überlegen können. Aber gut, schauen wir mal, was man jetzt noch machen kann. Es ist ja auch so, ich habe eine Freundin, die hat sich gedacht, schön, das wenn das Baby kommt, ich freue mich so, aber ich mag meine Arbeit auch und dann plane ich mir das so ein und so, dies, das. Und liebe Grüße an dieser Stelle, die lacht jetzt vielleicht, die hat richtig eine Excel-Tabelle gehabt und dann die Uhrzeiten geplant, wie man das alles macht. Und dann hat sie jetzt gemerkt, so gerne arbeite ich gar nicht.
Und mein Kind hält sich auch blöderweise nicht an Excel-Tabellen.
Ne, und aber auch, so gerne arbeitet sie gar nicht.
Mhm.
Und sie hat sehr gerne, oder ich meine, an sich arbeitet sie auch noch gerne, aber in Kombination mit dem Kind ist sie lieber beim Kind.
Mhm.
Und dann wird es Leute geben, die werden sich sagen, oh, ich freue mich so sehr auf mein Baby und ich will erstmal nicht mehr arbeiten. Die ersten 3 Jahre bleibe ich zu Hause und mache dies und das, schön, schön, schön. Und dann ist es vielleicht gar nicht so, wie man es sich vorgestellt hat und denkt sich, mir fehlt die Arbeit ein bisschen.
Mhm.
Mir fehlt
der Austausch
und auch mal meinen Kopf ein bisschen anstrengen mit anderen Sachen, die jetzt nicht nur, dafür haben wir den Podcast gemacht, ne? Es geht nicht nur um das Kind.
Mhm.
Und die möchte vielleicht wieder arbeiten gehen. So.
Das jetzt, kann sie vorher nicht wissen, ja.
Das kann man alles vorher nicht wissen. Deswegen finde ich das schon gemein zu sagen, das hätte man sich vorher überlegen sollen und planen sollen. Weil so, wie man sich den Plan überlegt, kommt er wahrscheinlich auch gar nicht. Entweder, weil man sich verändert oder weil es mit dem Kind gar nicht so geht.
Mhm.
Vielleicht kann das Kind nur gestillt werden und nimmt die Flasche nicht. Was machst du dann nach einem halben Jahr?
Mhm.
Da muss der Mann das Kind immer bringen auf die Arbeit. Also,
es sind viele Unwägbarkeiten
genau.
Dabei.
Und dann zu sagen, das hättest du vorher wissen sollen, finde ich erstmal einen miesen Tipp. Der zweite Tipp ist, man soll in die Paarbeziehung investieren. Und auch das wieder, alles, was da steht, finde ich erstmal gemein, weil dann setzt man quasi voraus, ja, dann nehmen halt mal die Großeltern das Kind. Hatten wir nicht.
Ja, genau.
Dann nehmen halt mal die Freunde das Kind. Geht nicht. Dann nimmst du dir einen Babysitter. Haben wir das Geld nicht für.
Mhm.
Und jetzt?
Mhm.
Auch wieder hinfällig, dieser Tipp. Auch wieder gemein zu sagen, ihr kriegt das nur richtig hin, wenn ihr auch als Paar euch die Zeit nehmt. Da macht doch mal einen Tipp, wie man sich vielleicht das zu Hause machen kann und sagt nicht, man soll ins Kino gehen oder irgendwie essen gehen, weil das halt einfach nicht machbar ist. Und das erst zu sagen oder zu machen, wenn die Kinder 8 sind, ist halt auch schon sehr viel Zeit ins Land gezogen, um in diese Paarbeziehung zu investieren.
Ja, auch das funktioniert, muss ich sagen, im Nachhinein gesehen, funktioniert das wunderbar.
Ja, man kann sich ja alles irgendwie basteln und so gucken, wie man das holt.
Ich wollte nur sagen, mein Mann und ich haben wirklich jahrelang, hat sich viel um die Kinder gedreht. Logischerweise, da waren viele Kinder am Tisch. Die Gespräche sind dann einfach schon so, dass die Kinder die teilweise dominieren, weil einfach viele da sind.
Aber viele
Kinder
viele.
Mit ihren Freunden und es war Bullaby pur. Aber wenn dann wieder alle aus dem Haus sind, fand ich das so cool, das Gefühl, wie smooth man wieder in das reinrutscht, was mal war. Das hat bei uns wirklich gut funktioniert.
Ich glaube, auch das ist Glück.
Ja, klar.
Also ich habe da letztens mit meinem Mann drüber gesprochen. Und da haben wir gesagt, also es ist auch irgendwie so ein bisschen Glückssache, weil man entwickelt sich ja permanent weiter. Das ganze Leben lang entwickelst du dich ja irgendwo hin und entweder macht man das in die gleiche Richtung oder halt nicht. Und ich glaube, ein bisschen ist das Glückssache.
Aber es ist ja nicht schlecht, sich in verschiedene Richtungen zu entwickeln.
Nee, das per se erstmal nicht. Aber wenn du jetzt irgendwie zu weit auseinanderdriftest und dann sind irgendwann die Kinder aus dem Haus oder dann sind die 12 und haben ihre Hobbys und so, und du kannst nichts mehr miteinander anfangen, weil ihr zu sehr auseinander gedriftet seid.
Mhm.
Was willst du da machen?
Ja. Ja,
also ich glaube, das, was du, ich sag jetzt mal, man kann sagen, hast, weil deine Kinder sind jetzt schon Tacken älter als meine und du weißt, wie ihr zusammen seid.
Mhm.
Und das, was wir denken, dass wir haben, hoffentlich, ne? Jetzt sind die noch nicht aus dem Haus, aber zumindest das so empfinden, das ist, glaube ich, eine Glückssache.
Ja, wahrscheinlich schon. Aber wahrscheinlich ist es auch so ein bisschen Kopfsache, oder? Dass man immer den Partner nach wie vor noch sieht, hinter all dem Gewusel, dass der nicht noch zusätzlich der Feind ist, weil der auch noch irgendwas macht, sondern das ist dein Partner. Mit dem gemeinsam willst du das wuppen und das ist, glaube ich, eine Haltung.
Das ist auch dann wieder das Ursprungsproblem, sag ich mal, dass du dann jemanden haben musst, wo du da halt in deiner Partnerschaft dich gegenseitig so wertschätzt. Ne?
Ja.
Dass wenn du jetzt sagst, du kommst gerade nach Hause, ich weiß, du hast viel gearbeitet, aber ich habe auch viel gearbeitet und bin müde, ich gehe jetzt mal weg, dass der Partner dann sagt, fair enough, sehe ich.
Mhm.
Ne? Das ist dann, glaube ich, wieder im Grunde, ja, ist das ein Fazit vielleicht? Kriegt man so Familie und Beruf? Also am Ende, was du dann vielleicht zusammenbringen musst, ist nicht Kinder und Beruf, sondern deine Partnerschaft, oder? Teamwork makes the dream work.
Ja, wow, sehr schön.
Das war nicht von mir, aber das Wow nehme ich sehr gerne.
Ja.
Vielen Dank.
Ja, also ich glaube, wichtig ist, Prioritäten zu setzen und zu wissen, dass man nicht alles haben kann.
Ja.
Weil dein Tag ist begrenzt, deine Ressourcen sind begrenzt. Du musst wirklich schauen, was willst du eigentlich vom Leben, von deiner Familie, wie möchtest du es regeln, und du musst es kommunizieren mit allen, die beteiligt sind, also mit deinem Partner vor allem.
Und was raten wir jetzt jemandem, der jetzt zuhört und sagt, na toll, jetzt weiß ich immer noch nicht, ich arbeite gerne und meine Arbeitszeiten sind so und so und gleichzeitig bin ich gerne mit meinen Kindern.
Nachdenken, Prioritäten setzen und mit Leuten reden. Immer wieder Lösungen suchen, überlegen, was kann man noch machen. Ich glaube, sich nicht zufrieden geben mit dem, was ist,
ja.
Erstens. Und gleichzeitig eine Wertschätzung dafür entwickeln, für das, was gerade ist.
Vielleicht auch sich nicht so mit Stress zufrieden geben, ne? Also ich meine, ich weiß ja auch, wie stressig das ist.
Mhm.
Und dann vielleicht an der gleichen Stelle auch zu sagen, dass, wo kann ich das noch ein bisschen drehen? Es muss vielleicht nicht so sein. Wo kann ich den Stress rausnehmen?
Mhm.
Und das immer wieder neu, ne? Weil ich meine, die Dinge ändern sich auch immer wieder mit den Kindern. Dann ist mit 3,5 ist irgendwie was anderes als mit 4.
Ja.
Und mit 4,5 ist irgendwie auch wieder andere Stresslevel oder andere komische Situation, dass man vielleicht dann immer wieder guckt, muss es gerade so sein und wer kann mir helfen? Ne? Wenn man nicht fragt, dann kriegt man auch keine Antwort.
Ja. Um sich nicht alles selbst glauben, was man sagt. Es ist vielleicht nicht unbedingt wichtig, den perfekten Kindergeburtstag zu feiern. Man kann immer wieder neue Blickwinkel finden, wenn man mit Leuten redet, die völlig anderer Meinung sind. Deswegen rede ich so gern mit dir.
Ich frage mich jetzt gerade, alle, die jetzt zugehört haben, ob die das jetzt hören und denken,
danke für nichts.
Ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich da jetzt so zufrieden bin, ehrlich gesagt.
Ja, wärst du zufrieden, wenn wir jetzt, keine Ahnung, ein schönes Foto posten mit einem Mann, der dem Handy was zeigt und dann 5 Tipps, wovon der erste schon nicht zu brauchen ist? Das ist eben das Problem an Tipps.
Ja.
Die stülpen immer irgendwas über.
Ja, genau. Also bleiben wir jetzt damit jetzt erstmal für heute so, dass wir sagen, wir sehen euch, wir hören euch. Es ist schwierig.
Es geht eigentlich nicht.
Es geht nicht.
Wir wünschen euch alles Gute.
Es geht nicht und krass, dass ihr das trotzdem irgendwie hinbekommt.
Ja, und viel Spaß auf der Reise trotzdem, weil eigentlich ist es ja eine schöne Sache.
Ja, das, weißt du, das sagst du jetzt mit dem Blick zurück. Und ich, die jetzt halt von der Arbeit zur Kita fährt, sag dann, ja, weiß ich nicht.
Ich weiß, weißt du was? Es gab so Zeiten, da saß ich da völlig erschöpft und hab gerade eine Heulattacke hinter mir gehabt und war voller Emotionen, nicht unbedingt nur guter. Und dachte mir dann, aber eigentlich, was wollte ich denn immer vom Leben? Ich wollte es ja nur leben. Und das ist mir eigentlich lieber, wenn ich heftige Emotionen habe und ich muss mich ärgern über Sachen, ich fühle mich total gestresst, aber ich bin dabei. Und das ist mir doch eigentlich lieber, als ich sitze so lauwarm irgendwo mit meiner Katze und meinem Job, der ein bisschen langweilig ist. Also ich fand es immer ganz gut, die Rollercoaster-Ride.
Das ist, also ich würde sagen, vielleicht ist das auch nochmal ein einzelnes Thema. Im Moment leben. Achtsamkeit, auch ein Trend. Den können wir jetzt nicht aufmachen.
Nee, ich habe nicht gesagt, dass ich achtsam lebe. Ich habe gesagt, dass es ein intensives Leben ist, mit intensiven Gefühlen.
Ja.
Und das habe ich als gut gelabelt.
Das machen wir das nächste Mal.
Nee, das machen wir jetzt. Nee, ich meine, den Satz möchte ich jetzt gesagt haben.
Ich möchte nur kurz sagen, unser Produzent schüttelt mit dem Kopf. Das machen wir jetzt nicht mehr.
Okay.
Also wir wollen ja auch noch gleich zu unserer Kategorie die Frage für eine Freundin kommen. Deswegen würde ich mal sagen, Fazit, man kann Familienberuf nicht vereinbaren, was kann man machen? Man muss sich irgendwie ein gutes Team schaffen.
Genau, man und muss, seine Prioritäten so setzen, dass es für einen okay ist.
Ja, man muss seine Prioritäten setzen und man muss sich einfach im Leben ein gutes Team zusammenstellen für das Spielfeld des Lebens.
Ja, und das Team kann ja auch groß sein. Das Team muss jetzt nicht unbedingt deine Familie und dein Mann sein.
Ja, das Team, das kann schon sehr, dann braucht man auch mehr Ersatzspieler. Oh, schönes Bild eigentlich.
Ja, wirklich.
Ne?
Ach, und dann gibt es ja noch das Thema Männereinsamkeit, dass Männer das gar nicht so gut drauf haben, sich ein Team zusammenzustellen zum Beispiel. Aber auch wieder ein neues Thema. Ich
auch
bin
wieder
fürchterlich
neues Thema.
Mit neuen Themen. Stop.
Komm, ja. Wir fragen mal für eine Freundin.
Diesmal meine Freundin, ich lese dir vor, okay? Mein Kind 5 war mit einer Freundin verabredet und hat sich an diesem Tag davor wirklich total daneben benommen und mich richtig auf die Palme gebracht. Also habe ich, leider ohne die Konsequenzen zu bedenken, meinem Kind den Besuch bei der Freundin gestrichen als Strafe. Blöderweise fand die Mutter des Kindes das total unfair, weil ja dadurch ihr Kind auch mitbestraft wird. Ich wiederum wollte nicht einknicken und meinte, da müssen wir jetzt leider alle durch. Im Endeffekt habe ich mich durchgesetzt, allerdings mit sehr durchwachsenem Ergebnis. Mein Kind war für den Rest des Tages auch nicht gerade pflegeleicht, die andere Mutter war beleidigt und ich frage mich, was ich anders hätte machen können. Abgesehen davon natürlich nicht aus der Haut zu fahren und unvorsichtige Verbote auszusprechen, fragt meine gequälte Freundin.
Also, das habe ich definitiv auch schon gemacht, aber nicht bis zum Ende. Also ich habe noch nie tatsächlich was abgesagt, aber ich habe auf jeden Fall auch schon so als wirklich allerletzten Ausweg gesagt, ja, dann kannst du da nicht hingehen oder dann kannst du morgen nicht gehen, so mit dem Handy in der Hand, weißt du? Richtig doof
so
auch.
Als, wusstest du, dass du es nicht machen wirst?
Ja.
Oh, okay.
Naja, es waren, glaube ich, ein oder zweimal, wo ich es wirklich abgesagt hätte.
Hätte.
Ja, aber normalerweise sage ich eigentlich immer Sachen, die ich dann auch durchziehen würde.
Mhm. Wie diese Freundin das ja dann auch gemacht hat, nur hat sie dann wirklich Hate von allen Seiten gekriegt.
Ja, ja, ich meine, also, ne, ich habe das auch schon gesagt und gleichzeitig ist es natürlich auch blöd. Also ich, das sagt man dann in so einem Moment der Schwäche und der Verzweiflung und der Wut.
Mhm.
Aber ja, ich finde auch, dann wird irgendwie das andere Kind bestraft, dadurch, dass es ja mit der Freundin oder dem Freund spielen wollte. Ich habe es auch schon gemacht. Also nicht durchgezogen, ich habe es auch schon mal angedroht.
Ja.
So.
Ja.
Auch nicht cool.
Okay, aber was wäre da jetzt die Lösung von der Frau?
Also da würde ich einfach sagen, sich selber ein bisschen nett zu sich zu sein und einfach zu sagen, boah, das war jetzt ein schwacher Moment. Beim nächsten Mal geht da hoffentlich irgendwie so ein kleiner Alarm los, der dann sagt, stopp. Macht das nicht und dann kann man vielleicht da irgendwie noch anders, also bestrafen ist ja auch, das ist auch so ein hartes Wort, ne? Aber vielleicht kann man da irgendwie was anderes dann noch kurz einführen, ohne dass dann direkt auch andere Kinder und so mit reingezogen werden. Ich weiß nicht, ich finde es jetzt weder schlimm noch irgendwie skandalös. Das ist was, da würde ich jetzt, wenn die mir das so erzählt hätte und jetzt vor mir sitzen würde, da hätte ich mit ihr zusammen gelacht.
Okay.
Und gesagt, na, da war's, das war aber blöd.
Und ich weiß nicht, wenn ich die Geschichte lese, dann finde ich so die Freundin von dem Besuchskind, finde ich irgendwie nicht so ganz fair, weil die muss das ja wissen, dass man aus der Not heraus Dinge tut.
Ja.
Und dass die dann interveniert und sagt, komm, nimm das doch zurück, das
also
finde ich irgendwie hart.
Ich mag zum Glück alle Eltern von den Freunden von meiner Tochter.
Grüße gehen raus.
Grüße gehen raus, die hören zu, das weiß ich. Hallo. Das ist irgendwie, das ist schon mal sehr entspannt. Ich mag die alle. Also so unabhängig von den Kindern wären wir auch befreundet, würde ich jetzt mal behaupten. Wir haben alle ungefähr einen gleichen Erziehungsstil.
Und dann heißt, die würden dir jetzt nicht in den Rücken fallen oder die würden die anders reagieren als diese Mutter?
Ich könnte mir vorstellen, dass die dann zu ihrem Kind sagen würden, ja, und das hätte ich auch gemacht. nee, also die würden dann sagen, ja, okay. Oder selbst wenn die das nicht finden würden, würden die trotzdem sagen, ja, okay.
Das finde ich eine richtig schöne Antwort, weil ich glaube, so eine Müttersolidarität, auch wenn man nicht unbedingt versteht, was die andere Mutter treibt, ist schon nicht unwichtig.
Kann ich sehr empfehlen. Und vor allem auch, wenn man das vielleicht aktuell jetzt nicht hat, dann sollte man das einfach mal einführen und dann merken, wie da so die Ergebnisse und die nicht die Antworten sind, aber wie es dann so rüberkommt und vielleicht merkt dann nämlich die andere Mütterfreundin auch so, oh, es tut mir richtig gut, dass die jetzt so reagiert hat und reagiert dann das nächste Mal auch so.
Mhm.
Einer muss halt den Anfang machen, ne? Aber das kann ich sehr empfehlen. Also
fürs Team.
Genau. Man muss sich einfach, da ist man im Team.
Mhm.
Ich meine, da sind jetzt auch die Freunde, die sind wirklich schon jahrelang befreundet und es ist, würde ich sagen, so ein fester Freundeskreis. Eigentlich ungewöhnlich auch bei so im Kindergarten.
Bei so kleinen Kinder, ja.
Dadurch hat sich das auch irgendwie so ein bisschen eingespielt. Aber das ist irgendwie was, da sehe ich jetzt gar kein Problem. Da sehe ich auch irgendwie gar nicht viel Diskussionspotenzial.
Okay, ja, gut. Dann haben wir das geklärt.
Unpassend für einen Podcast, ne? wenig zu besprechen. Aber also, finde ich weder schlimm noch ungewöhnlich.
Ja.
Und jeder, der jetzt irgendwie sagt, das würde ich niemals tun, weiß ich nicht. Das nicht vielleicht doch irgendwann mal machst.
Ja.
Und dann, wenn du es machst, ärger dich nicht, es passiert. Und dann nächste Mal machst du es nicht mehr.
Mhm. Und wir haben schön auf unser Teamthema, das ja jetzt die Lösung für unsere Frage war, übergeleitet. Also dieses Teambild, das kann ich wirklich gut mitnehmen aus diesem Podcast.
Ich auch. Finde ich ganz schön.
Gut.
Nun denn, es war wieder eine lange Folge heute.
Ja, sorry about that.
Haben viel zu erzählen. Das gefällt mir doch ganz gut. Dann würde ich sagen, schreibt uns eine Frage, wenn ihr eine Frage habt. Bewertet den Podcast gerne mit 5 Sternen. Abonniert uns überall, wo es nur geht. Und bis zum nächsten Mal.
Wir hören uns in 2 Wochen.
Tschüss.
Tschüss.
Don't Call Me Mutti ist eine Produktion der Libelle Verlags GmbH in Zusammenarbeit mit Castcrew Audio- und Podcast-Produktion.